Deutschlandfunk. Der Tag.
Meine Damen und Herren, es ist gut und richtig, dass ich heute hier in Peking bin.
Ach so, damit wäre das ja klar und alle Kritik eigentlich auch abgeräumt, weil wer will dem Bundeskanzler schon widersprechen? Moment, da gibt's eine ganze Liste an Menschen, die das eben für keine gute Idee halten. Von Human Rights Watch bis zur Bundesaußenministerin. Und die hatten wiederum eine ganze Liste an Forderungen an den Kanzler, kritische Punkte, die er in China ansprechen sollte.
Persönlich können, das haben die Gespräche heute einmal mehr gezeigt, auch schwierige Themen besser angesprochen werden.
Kann gut sein, aber die Frage ist ja auch, was kommt dann dabei raus? Haben diese klaren Worte was bewirkt in China? Und bleibt das zunehmend autokratisch regierte Land wichtigster Handelspartner? Um jeden Preis oder um welchen? Gleich mehr dazu. Und außerdem hat der Expertenrat für Klimafragen sein allererstes Gutachten überhaupt vorgelegt. Gutes Timing, 2 Tage bevor die Weltklimakonferenz beginnt. Soll also nochmal richtig aufrütteln, denn das, was Deutschland gerade für den Klimaschutz tut, das reicht bei weitem nicht aus, um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Geschweige denn, um die Erde zu retten. Und jetzt? Ja, jetzt sprechen wir drüber, was dafür nötig wäre. Der Tag am 4. November 2022 mit Sarah Zerback. Hi. Keine 12 Stunden war der Kanzler vor Ort in Peking wegen der strengen Corona-Regularien. Einen Tagesausflug hat das sein Sprecher genannt. Ins chinesische Reich eines Alleinherrschers, so beende ich mal den Satz. Dabei sind Abhängigkeiten von autoritären Supermächten keine gute Idee. Das zeigt ja gerade der Blick nach Russland, Stichwort russisches Gas. Und deshalb gucken auch alle gerade ganz genau hin, welche Botschaften der Kanzler in Peking sendet. Wir machen das an dieser Stelle mit Felix Lee. Er war dort lange Jahre Korrespondent, schreibt jetzt als freier Journalist unter anderem für die Taz und für das Digitalmedium China Table. Hallo Felix.
Hallo.
So ein kleines Teasing, das gab es ja schon bei unserem letzten Podcast-Gespräch hier in der Tag, als wir über den Parteikongress in China gesprochen haben, so vor ungefähr 2 Wochen. Ich weiß jetzt, du hältst nicht besonders viel davon, dass der Kanzler gerade jetzt nach China reist. Warum nicht?
Ja, also ich halte den Zeitpunkt für wirklich sehr schlecht gewählt, weil was wir vor 2 Wochen auf diesem Parteikongress erlebt haben, das stellt nochmal eine Zäsur dar. Vorher war es eine Kollektivführung, zwar auch schon autoritär und es ist wenig nach außen vorgedrungen, wer was wie und wie Entscheidungen gefallen worden sind. Aber man wusste immerhin, dass es innerhalb dieses 7-köpfigen ständigen Ausschusses des Politbüros, dem eigentlichen Machtzentrum, dass da doch sehr unterschiedliche Fraktionen auch vertreten waren. Also das reichte von, ich sage jetzt mal, Marktliberalen bis Neomaoisten, war alles vertreten. Und das hatte natürlich so eine gewisse steuernde, balancierende Funktion. Und Xi Jinping, dem ist es tatsächlich erstmals seit dem Tod von Mao Zedong gelungen, diesen 7-köpfigen ständigen Ausschuss komplett mit Loyalisten zu besetzen, so dass man jetzt wirklich befürchten muss oder das tatsächlich schon der Fall ist, dass Xi Jinping alleine über ein so großes Land herrscht. Und dass Scholz als erster westlicher Regierungschef überhaupt da ihm die Aufwartung macht, das ist schon ein sehr schlechtes Signal für einen Kanzler eines demokratischen Staates, dass die Menschenrechte auch achtet, was China halt und Xi Jinping vor allem überhaupt nicht tut.
Jetzt ist die Kritik ja auch beim Kanzler angekommen. Der hat sich vor seiner Abreise in einem ziemlich langen Gastbeitrag in der FAZ erklärt. Ist an und für sich auch schon recht ungewöhnlich, oder?
Ja, ich denke mir, die Kritik, die kam halt von allen Seiten. Die kam von der EU-Kommission, die kam vom französischen Staatspräsidenten, der das ja auch kritisiert, warum Scholz da einen Alleingang macht, wenn man doch eigentlich dabei ist, eine neue China-Strategie zu entwickeln. Die kam natürlich von der CDU, aber sie kam ja auch von der Ampelkoalition selbst. Und das ist natürlich auch hochproblematisch, wie Scholz da momentan vorgeht. Also er hat im Grunde ja 6 Fachministerien damit beauftragt, da genau an einer solchen China-Strategie zu erarbeiten. Und bei der Entscheidung des Hafens, des Hamburger Hafens, wo er ja das grüne Licht einem chinesischen Staatskonzern gegeben hat, Teile des Hamburger Hafens an die auch zu verkaufen, da hatten sich ja 6 seiner Fachministerien dagegen ausgesprochen. Ich würde mich ja anstelle dieser Fachministerien, vor allem des Außenministeriums, was wirklich seit Beginn der Ampelkoalition intensiv an so einer neuen China-Strategie arbeitet, würde ich mich ja veräppelt vorkommen. Warum arbeiten? Warum soll man an einer China-Strategie arbeiten, wenn der Kanzler sich daran überhaupt nicht hält und trotzdem macht, was er will? Also das ist schon ein sehr schlechtes Zeichen. Und wahrscheinlich ist die Kritik dann doch zu heftig geworden, auch intern, so dass er sich genötigt sah, sich zu rechtfertigen. Was er da gesagt hat, ist natürlich so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, bisschen dünn. Er sagt natürlich, er will auch mit China im Gespräch bleiben, ja, macht auch Sinn. Er will auf den Ukraine-Krieg eingehen. Er möchte China bei den anstehenden Klimaverhandlungen irgendwie überzeugen und auch in den ganzen Handelsproblemen, die es ja mit China gibt, darauf wolle er auch eingehen. Nur wenn man sich anguckt, diese 11-stündige Stippvisite, im Schlepptau hatte er 12 CEOs. Also zumindest nach bisherigem Stand ist da sehr, sehr wenig rausgekommen in allen diesen drei Bereichen. Und ehrlich gesagt, das hätte man natürlich auch ahnen können, also das hätte Scholz auch ahnen können, dass bei diesem 11-stündigen Besuch genau in diesen zentralen Bereichen nur wenig rauskommt. Und insofern war das wirklich, diente dieser Besuch nur der Aufwartung von Xi Jinping. Und das hätte man zu diesem Zeitpunkt, zwei Wochen nach diesem Gründungsparteikongress, hätte man sich das auch sparen können.
Da sagt der Kanzler, ja, seit 3 Jahren waren solche Reisen kaum möglich, wegen der krassen Lockdown-Corona-Maßnahmen in China. Wirtschaftlich gesehen sei es jetzt mal an der Zeit. Und er hat ja auch viele der Kritikpunkte angesprochen. Das war ja in dem Pressestatement der beiden Staats- und Regierungschefs zu hören. Da ging es um die ungleichen Abhängigkeitsverhältnisse und auch um die ungleichen Wettbewerbsbedingungen. Er hat es adressiert, er hat es angesprochen. Wir wissen nicht, was da hinter den Kulissen sozusagen passiert ist. Aber kann das wirklich was bewirken in China, wenn ein deutscher Kanzler solche Kritikpunkte anbringt?
Naja, ich glaube, also China sieht in Deutschland einen der wenigen westlichen Länder, wo überhaupt noch, ich sag jetzt mal, ernstzunehmendere Gespräche stattfinden. Also China respektiert Deutschland. Das Verhältnis gerade auch unter Frau Merkel war ja sehr, sehr gut, während sich das Verhältnis zu anderen westlichen Ländern schon spürbar verschlechterte, allen voran mit den USA. Also insofern will man jetzt auch Deutschland oder vor allem auch Scholz nicht völlig vergrätzen. Aber wenn man sich dann doch immer im Detail anguckt, bei dieser Pressekonferenz heute, da hat der chinesische Premierminister, der jetzt im Übrigen auch abtreten muss, weil er als zu liberal gilt, wie dem dann doch raus aus dem Mund kam, ja, dass man vielleicht beim Ukraine-Krieg, dass man jetzt keine nukleare Eskalation möchte, irgendwie, also eine gewisse Warnung an Putin, das kann man sagen, ist schon immerhin etwas. Aber so ganz und vollkommen hält ja China weiterhin mehr oder weniger zu Putin und gibt dem Westen die Schuld an Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Also so in der Substanz ist da wenig erreicht. Und ganz ehrlich, auch bei den Wirtschaftsthemen. Also China hat ganz klar die Doktrin vorgegeben, man will selbst nach innen autark werden, also vor allem auch unabhängig von westlicher Technologie. Aber den Rest der Welt abhängig von China machen. Und das ist eine Strategie, die wurde vor einigen Jahren ganz klar so formuliert. Also wenn jetzt über Entkoppeln von China die Rede ist oder hier das eifrig diskutiert wird, China betreibt das im Grunde schon. Also China ist ganz gezielt dabei, sich unabhängig von westlichen Unternehmen zu machen, auch von deutschen Unternehmen, die in China tätig sind. Und zugleich aber dafür sorgen, dass der Rest der Welt von chinesischen Waren und Produkten abhängig ist. Und das ist eine wirtschaftspolitische Kampfansage.
Klar, wir sind von China vielleicht wirtschaftlich abhängiger als jemals von Russland. Und man fragt sich so ein bisschen, ne, wo sind da die Lehren geblieben? Aber wo sind denn genau die Abhängigkeiten da am größten? Kannst du das vielleicht ein bisschen schildern?
Also es gibt im Grunde einige wenige Branchen, wo die Abhängigkeit aber besonders groß ist. Das ist allen voran natürlich in Deutschland die Automobilindustrie, die deutsche Automobilindustrie und der Maschinenbau. Also nur mal so, im Grunde wird ja fast jeder zweite Euro von Volkswagen, aber auch von Siemens in China erwirtschaftet. Also da ist die Abhängigkeit extrem. Allerdings ist es auch so, dass wir wiederum von chinesischen Importen abhängig sind, vor allem im Bereich der Informationstechnologie, also sprich Stichwort Huawei, Netzwerktechnologie und so weiter. Aber dann auch so in so wichtigen Rohstoffen und Vorprodukten wie seltenen Erden und in der Batterietechnologie, also in den Bereichen, die wir ganz dringend benötigen für die Energiewende. Also in da ist die Abhängigkeit in diesen Bereichen, ist die sehr, sehr groß. Und das betreibt China auch ganz gezielt, da so eine Abhängigkeit zu schaffen. Also der chinesische Staat investiert wie verrückt in die Batterietechnologie und versucht da mehr oder weniger weltweit ein Monopol aufzubauen. Und das setzt natürlich auch wiederum die deutschen Autobauer unter Druck, die auch nicht nur vom chinesischen Markt immer mehr abhängig sind, sondern auch immer mehr von chinesischer Technologie. Das ist ein Novum. Also das hat es noch vor 10 Jahren nicht gegeben. Da war es ja, kann man sagen, auch fast ein bisschen umgekehrt. Also die Deutschen hatten das technologische Know-how beim Verbrennermotor. In der Elektromobilität kehrt sich das jetzt um. Und das sind natürlich, das ist da, da haben diese, hat VW und die anderen Autobauer haben natürlich große Angst, dass da der chinesische Markt und auch die chinesischen Zulieferer wegfallen, falls sich politisch die Spannung erhöhen.
Klar, deswegen sind die jetzt auch mitgereist nach Peking, ne? Aber kriegt man das denn dann überhaupt noch zurückgedreht oder sind da die Verflechtungen und auch meinetwegen die Abhängigkeiten schlicht zu groß? Wäre das eine Utopie zu denken, dass man das ändern könnte?
Also ich denke mir, also eine komplette Abentkopplung von China, das ist ja auch überhaupt nicht erstrebenswert. China ist ein viel zu wichtiger, großer Player in ganz vielen globalen Fragen, sei es vom Klimawandel, aber auch in Handelsfragen und so weiter, auch bei den Rohstoffen, dass das natürlich nicht das Ziel sein sollte, sich von China komplett zu entkoppeln. Man muss halt nur zusehen, oder auch vor allem die bestimmte Branchen und Unternehmen, dass man nicht so abhängig von China wird, dass man erpressbar wird. Und ich würde sagen, im Fall von VW ist das längst der Fall. Und das ist ja auch, warum Scholz jetzt auch diesen Besuch tätigt. Er hat natürlich ganz klar auch Angst. Ich meine, wirtschaftlich sieht es hier in Europa in den nächsten Monaten überhaupt nicht gut aus. Auch in vielen anderen Teilen der Welt nicht. Da will man nicht den chinesischen Absatzmarkt auch noch verlieren. Also das muss man Scholz auch zurechnen, das ist ja eine berechtigte Sorge und insofern ist er nach China gereist. Aber im Fall von VW muss man sagen, ja, da sind die Abhängigkeiten, da hat sich VW selbst so in diese Abhängigkeit manövriert. 30 Werke, die VW in China mitbetreibt, das ist wirklich eine Menge. Und da muss man ab einem bestimmten Punkt auch sagen, das ist unternehmerisches Risiko, was VW, BASF und Siemens dort in China betreiben. Und da sollte nicht die komplette deutsche China-Politik drunter leiden. So. Und das, denke ich mir, da sollte Scholz doch durchaus auch Grenzen ziehen und vor allem sich dafür einsetzen, dass man deutsche oder westliche Regeln, westliche Standards nicht so ohne weiteres aufgibt, nur um der chinesischen Führung zu gefallen.
Ich höre raus, dass er das in deinen Augen tut. Jetzt haben wir gehört, die Abhängigkeiten Deutschlands von China sind viel größer als Chinas von Deutschland, klar, oder auch von der Europäischen Union. Für Deutschland aber, da ist China ja der wichtigste Handelspartner. Und umgekehrt, wie ist das da? Wo sind wir da auf der Beliebtheitsskala oder wie wichtig sind wir, das kleine Deutschland?
Umgekehrt ist Deutschland sicherlich noch ein wichtiger Handelspartner, aber da gibt es schon eine deutliche Asymmetrie. Während China im deutschen Außenhandel rund 10% ausmacht, ist es umgekehrt. Also der Außenhandel mit Deutschland aus chinesischer Sicht macht nur 4% aus. Also da sieht man schon eine Asymmetrie und da sieht man auch, dass Deutschland natürlich für China, für die chinesische Exportwirtschaft nur halb so geringen wichtigen Anteil ausmacht. So, ne? Und insofern merkt man da auch schon, dass China da auch diesbezüglich viel selbstbewusster ist, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. China hat ja auch technologisch massiv aufgeholt. Man braucht vieles nicht, wofür die deutsche Wirtschaft lange Zeit stark war, also vor allem im Maschinenbau, auch im Automobilbereich. Aber gerade im Maschinenbau, da hat man das Gefühl, ach, vieles kann China jetzt selbst teilweise sogar besser und vor allem günstiger. Und das merken deutsche Unternehmen auch zunehmend, die dort jahrzehntelang gute Geschäfte, gute Erfahrungen mit China gemacht haben, dass die immer mehr unerwünscht sind. Also insofern, der Stellenwert von Deutschland in China, der sinkt definitiv.
Ja, jetzt kann man sagen, wenn sich China verändert, dann muss sich auch Deutschlands Umgang damit verändern. Das ist ja so das, was hängen bleibt und das, was du auch nochmal unterstrichen hast in dem Gespräch. Gleichzeitig soll aber China auch ein wichtiger Handelspartner für Deutschland und Europa bleiben. Das ist ja im Prinzip schon der ganze Spagat, so wird es ja oft jetzt auch in der Presse genannt, den der Kanzler da vollbringen muss. Kann man denn überhaupt, ich sag mal, um in dem Bild zu bleiben, so gelenkig sein? Kann das gelingen? Oder ist das auch irgendwo so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau?
Nein, ich glaube schon, dass das gelingen kann. Man muss halt nur vor allem sehr, sehr genau hinschauen. Also auch in China ist nicht alles böse. Machen das jetzt mal platt zu sagen, nicht alles ist dem der kommunistischen Führung unterstellt. Es gibt ja auch Privatunternehmertum in China und man muss halt gucken, welche Partner, mit welchen Partnern man zusammenarbeitet, mit vielen der chinesischen Privatunternehmen, auch da gibt es viele mittelständische Unternehmen und so weiter, mit denen kann man natürlich und soll man auch zusammenarbeiten. Also Handel ist ja immer von gegenseitigem Nutzen. Aber wenn es um Staatsunternehmen geht, die ganz klar einen politischen Auftrag haben, von ganz oben vorgegeben, der da auch besagt, da eine weltweite Vormachtstellung zu errichten, da muss man dann schon genau auch hinschauen und nicht so tun, als handele es sich um irgendein Unternehmen, sondern Costco im Fall vom Hamburger Hafen ist eins der zentralen Instrumente der kommunistischen Führung.
Das Klimaziel ist längst formuliert, jetzt geht's nur noch um die Umsetzung. Easy. Ironie aus, funktioniert ja auch in Podcasts manchmal nicht so gut. 1,5 Grad Erderwärmung maximal. Mit einem Weiter-so, da werden wir das auf gar keinen Fall erreichen. Mit einem Weiter-so, da retten wir die Welt nicht. Sinngemäß sagt das der Expertenrat für Klimafragen in Deutschland. Ein brandneues Gremium der Bundesregierung. Klingt beunruhigend, ist es auch und soll es auch sein. Gerade so ganz kurz vor der Weltklimakonferenz, wo sich ja dann tatsächlich viele Staaten bewegen müssen, damit etwas passiert. Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion kann uns das jetzt mal ein bisschen einsortieren. Erstmal hallo Georg, grüß dich.
Hallo Sarah.
Ja, ernstes Thema. Wie kritisch ist es? Also wie spitz auf Knopf steht's mit unserer Welt und dem Klima?
Insgesamt ist es eigentlich kaum noch möglich, die Klimaziele des Pariser Abkommens einzuhalten. Die Staatengemeinschaft hat sich ja 2015 in Paris vorgenommen, die Erderwärmung unter 2 Grad zu halten. Deutlich unter 2 Grad ist die Formulierung und wenn möglich auch unter 1,5 Grad. Und wir steuern derzeit auf 2,5 Grad zu. Und das unter der Bedingung, dass alle Staaten ihre Klimapolitik so umsetzen, wie sie sie beschlossen haben. Das hat letzte Woche der UNEP Emissions Gap Report ergeben, also der Bericht über den Widerspruch zwischen Wirklichkeit und Anspruch im Klimaschutz. Und das ist eine sehr, sehr große Lücke. Der Weltklimarat IPCC hat vor ein paar Jahren einen Bericht rausgebracht, was ist der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad, also von 2,5 Grad gar keine Rede. Und da kamen sehr, sehr große Unterschiede bei raus. Zum Beispiel, dass bei 2 Grad von den Korallenriffen weltweit nichts mehr überbleibt oder so gut wie nichts mehr, während bei 1,5 Grad ein Teil noch erhalten wird, dass Wirbelstürme und so weiter, Hitzewellen sehr, sehr viel häufiger und sehr, sehr viel schlimmer sind bei 2 Grad. Und auf 2,5 Grad, das können wir uns wirklich nicht leisten.
Also ein Riesenunterschied einfach zwischen Negativ- und Positiv-Szenario. Wie groß ist denn in Deutschland der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit und Realität?
Die Beschlüsse sind relativ weitgehend. Man will ja bis 2030 60% weniger Treibhausgase ausstoßen und bis 2045 klimaneutral werden. Das heißt 5 Jahre schneller als die gesamte EU. Aber die Politik, die umgesetzt wird, die passt dazu noch nicht. Beim Ausbau der erneuerbaren Energien muss es sehr, sehr viel schneller gehen. Gerade die Windkraft geht nicht voran. Man hat beschlossen, die Windkraft schneller auszubauen, aber man hat die Vorschriften, wie man ein Windrad beantragt, nicht entschlackt, sodass der Antrag immer noch genauso lange dauert wie vorher und von daher der Windkraftausbau nicht vernünftig in Gang kommt. Teilweise leidet das Ganze auch unter Fachkräftemangel, aber die erneuerbaren Energien sind noch ein Positivpunkt bei der ganzen Sache. Beim Verkehr, bei der Mobilität ist Deutschland komplett dahinter. Wir haben ja noch nicht mal ein Tempolimit, was eine kostenlose und einfach umsetzbare und auch lebensrettende Maßnahme durch weniger Verkehrsunfälle wäre, um das Klima zu schützen, geschweige denn vernünftigen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und Übergang von zur Elektromobilität mit entsprechendem Tempo. Und das, also da sind wir sehr weit dahinter und in anderen Bereichen, energetische Gebäudesanierung, sind wir auch dahinter. Also Deutschland ist nicht auf Zielkurs, aber immerhin Deutschland hat ein Ziel, was halbwegs in die Nähe dessen kommt, was nötig ist.
Mhm. Ja, das ist ganz interessant. Das hat der Klimarat ja untersucht. Eben nicht, sind die Ziele irgendwie gut genug, sondern hält die Regierung sich quasi an die bestehenden Gesetze. Und jetzt sagt der Klimarat eben als Konsequenz, also ohne Paradigmenwechsel in der Klimapolitik in Deutschland, da wird es nicht gehen. Da brauchst quasi jetzt eine Zeitenwende. Aber du hast es ja gerade schon mal so angesprochen. Verbote fassen viele ja in der Politik nur mit ganz spitzen Fingern an, selbst die Grünen. Wird es denn ohne gehen?
Es geht in keinem Politikbereich ohne. Und gerade beim Klima denkt man könnte vielleicht ohne Verbote auskommen, aber ein Verbot schneller zu fahren als 130, da wird man schon nicht drum herum kommen. Und Verbote, bestimmte treibhausgasintensive Anlagen zu betreiben, braucht man auch. Man hat ja bei vielen technischen Dingen Fristen bis zu was, denen was ausgetauscht werden muss. Und das muss man im Sinne des Klimaschutzes auch verstärkt einsetzen. Der Preismechanismus ist immer das Elegantere. Da spart man da ein, wo es geht. Aber der ist natürlich oft sozial ungerecht und reicht wahrscheinlich nicht.
Mir stellt sich dann oft die Grundsatzfrage, welche Weichen muss tatsächlich die Politik stellen und ja, was kann jede und jeder Einzelne machen? Also oft hat man, finde ich, auch so als Einzelperson das Gefühl, die Politik sagt dann, ja, ne, spar du mal, dann klappt das schon. Wie siehst du das?
Also ich glaube, dass die Politik in erster Linie am Zug ist und was der Einzelne tun kann, ist in erster Linie auf die Politik einzuwirken, dass die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen schafft und die entsprechenden Gesetze schafft, dass das klappt. Und ein Beitrag des Einzelnen ist willkommen und wichtig. Also Flugreisen nach Möglichkeit zu unterlassen, ist ein großer Beitrag zum Klimaschutz. Die Ernährung umzustellen, weg vom Fleisch, ist auch ein großer Beitrag zum Klimaschutz. Und das Haus zu sanieren, zu renovieren, wenn man diese Entscheidung dann treffen kann, weil man überhaupt ein Haus hat, das ist auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, den man auch selber als Verantwortung hat, zu treffen, wenn man das kann.
Und was müsste die Politik zum Beispiel tun, um, ja, ich sag mal, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Menschen auch im Einzelnen dann motiviert sind, diesen Beitrag zu leisten?
Sie müsste die Zuversicht verbreiten, die Politik macht das, die Wirtschaft macht das auch. Bitte Bürgerinnen, Bürger, mach auch mit. Das kommt dann an. Aber wenn man die Verantwortung auf die Bürgerinnen und Bürger abwälzt und die Politik macht es nicht, dann geht das absehbar schief, weil dann fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger veräppelt.
Was in dem Gutachten ja noch gar nicht drin ist, das sind die Auswirkungen der aktuellen Energiekrise aufs Klima. Das stecken wir einfach noch mittendrin. Und mit hinzuzunehmen kann man ja sicher auch die konkreten Auswirkungen des Krieges, denn auch Kriege sind neben allen anderen Schäden, die sie anrichten, klimaschädlich, habe ich gelernt. Inwiefern?
Ja, erstmal Explosionen, Spritverbrauch von Militärfahrzeugen fällt stark ins Gewicht. Das sind ja sehr schwere Fahrzeuge. Unter dem Aspekt kann man das sehen, aber der Hauptaspekt ist natürlich, dass Energie plötzlich knapp geworden ist und dass alle Welt in Europa versucht, fossile Energien durch andere fossile Energien zu ersetzen. Also Gas durch Gas von anderswoher. Dafür wird neue Infrastruktur gebaut und die große Gefahr ist, dass diese Infrastruktur auf Jahre und Jahrzehnte angelegt ist. Wir brauchen den Ersatz ja vielleicht ganz kurzfristig für 2-3 Jahre. Und wenn man dann eine Infrastruktur baut in Form von LNG-Terminals, die 20 Jahre halten, dann ist es schwer, die nach wenigen Jahren wieder stillzulegen. Und auf diese Weise bringt man sich auf einen Pfad, der die Abhängigkeit von den Energiequellen verlängert, die so schnell wie irgend möglich abgeschafft werden müssen. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem in dem Zusammenhang. Es gibt aber auch Chancen, Denn erneuerbare Energien, Wind und Sonne, sind so billig wie nichts anderes. Wenn man die schnell ausbaut, dann schlägt man sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Man sichert sich eine sichere Energieversorgung aus heimischen Quellen und man schont das Klima.
Jetzt gibt es eine Problemanalyse seit Jahren. Es gibt sogar Ziele, die gesteckt wurden. Und es gibt viele schlaue Menschen, die auch Vorschläge machen, wie das Ganze in den einzelnen Bereichen sozusagen erreicht werden kann. Jetzt beginnt in 2 Tagen die Weltklimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh. Du wirst auch da sein. Da soll es ja jetzt wirklich darum gehen, okay, wie kriegen wir das Ganze in die Spur? Das ist ja wahnsinnig komplex bei fast 200 Mitgliedsländern, die dann ja auch miteinander beraten. Was wäre denn so das wichtigste Ziel, was von dieser Konferenz ausgehen könnte?
Für mich ist immer das Wichtigste bei jeder Klimakonferenz, dass man Entscheidungen trifft, die Emissionen praktisch zu reduzieren. Es gab letztes Jahr in Glasgow da Selbstverpflichtungen. Es gab Staaten, die Hoffnung gemacht haben, dass sie zu diesem Jahr mit weiteren Selbstverpflichtungen nachkommen. Das ist zum großen Teil enttäuscht worden. Das einzige Land, was ein richtig gutes neues Klimaziel vorgelegt hat, ist Australien von den großen Staaten. Die USA haben ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, was die Umsetzung glaubwürdig macht, ohne ihre Ziele zu erhöhen. Aber das ist ja natürlich auch eine wichtige Geschichte. Solche Dinge brauchen wir einfach sehr viel mehr. Und es sieht nicht danach aus, dass das dieses Mal kommt. China zum Beispiel hat sich zum Klimaschutz bekannt, aber keine Verstärkung und keine Verschärfung angekündigt. Wir brauchen schnelleren Ausstieg aus der Kohle und zwar sehr, sehr viel schnelleren Ausstieg. Die Lücke ist Verringerung der Emissionen bis zum nächsten Jahrzehnt auf die Hälfte. Und bei der derzeitigen Politik wird erwartet, dass sie zwar nicht weiter steigen, aber stabil bleiben. Also so bleiben, wie es jetzt ist. Also wir gehen mit dem gleichen Tempo wie jetzt in die Katastrophe und das können wir uns einfach nicht mehr leisten.
Oh, ziemlich düstere Prognose. Ich nehme an, ne, 2 Wochen geht das Ganze. Wir werden uns an der einen oder anderen Stelle auch noch mal hören, Georg. Finde ich auch ganz spannend, wie dann so eine Konferenz im Einzelnen abläuft, ne, wie da diskutiert wird. Und du hast angesprochen, es gibt Menschen auch auf der politischen Ebene, die zählen zu den Verweigerern. Und es gibt Menschen, denen reicht es auch nicht, Gutachten um Gutachten von unabhängigen Experten irgendwie vorgelegt zu bekommen. Oder auch den menschengemachten Klimawandel quasi direkt vor der Haustür zu sehen. Die bezweifeln trotzdem, dass es den gibt. Und da habe ich heute Morgen die Frühsendung im Deutschlandfunk hier bei uns gehört. Da hatten wir so jemanden zu Gast. Steffen Kotré heißt der Mann von der AfD und der ist auch Mitglied des Bundestagsausschusses Klimaschutz und Energie. Du hast da sogar persönlich vorher in der Sendung Fakten geliefert, aber auch das konnte ihn nicht beeindrucken. Kommt man da argumentativ überhaupt weiter, wenn jemand da in seinem Weltbild so gefestigt ist?
Also ich glaube, dass man mit Argumenten weiterkommt, wenn man bereit ist zu einem Austausch, wenn man bereit ist, aufeinander zu hören. Und wenn diese Bereitschaft nicht da ist, dann ist das Argumentieren nicht der richtige Weg. Dann weiß ich gar nicht, wie man weiterkommen kann. Das Problem ist bei solchen Dingen, dass wenn falsche Dinge behauptet werden, wenn Sachen gesagt werden, die einfach nicht stimmen, dass man das auf die Schnelle nicht nachprüfen kann, dass die Leute, die das hören, das auch nicht nachprüfen kann und dass dann möglicherweise Dinge in der Welt sind, die einfach nicht stimmen.
Umso wichtiger, dass es dann auch online aufbereitet wird, auch bei uns ja zu finden auf der Homepage. Oder man kann sich natürlich auch beide Gespräche nochmal nachhören. Vorher eben deine auf Faktenbasis und dann das Interview in unserer Frühsendung. Georg Ehring war das aus unserer Umweltredaktion. Vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise.
Ja, bitteschön.
Der Tag war das am 4. November 2022 mit Sarah Zerback. Ich sage danke fürs Zuhören, fürs Mitdenken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.